Es war so viel Liebe in diesem ganzen Tun mit dabei. Ich habe diese Urne geschnappt, habe sie ganz fest an mein Herz gedrückt und habe das Gefühl gehabt, ich nehme meinen Papa wieder mit zu Hause. Das hat mich so geprägt. Ich habe dann eben dann auf den eben dann auf den Beifahrersitz gestellt. Ich habe ihn angegurtet und ich habe dann mit ihm die 5 Kilometer, was ich zu Hause gefahren bin, habe ich mit ihm geredet und gesagt, so Papa, jetzt bringe ich dich wieder heim, wo du hinkehrst, nämlich zur Mama, ins Haus, und habe dort mehr oder weniger seinen kleinen Altar errichtet mit Kerzen und Blumen, also Primeln hat es zu dem Zeitpunkt, das war im Februar, schon gegeben. Und habe dort eine Verabschiedung gemacht mit meinen Geschwistern gemeinsam. Also wir waren, glaube ich, 25 Leute oder so. Wir haben gekocht und jeder durfte sich in diesem Raum, wo mein Papa sich ganz oft aufgehalten hat, verabschieden. Miteinander, alleine.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Heute darf ich dich wieder mit einem besonderen Gast überraschen. Und zwar ist Sabine Osterauer bei mir in Papa Hamsterrad Servus Berufung. Und unsere Wege haben sich Wunder schon mehrere Male gekreuzt. Mein Gedächtnis ist offenbar nicht so gut, ja, weil ich habe mich dann nicht mehr so erinnern können, wobei übers Reden sind wir wieder zusammengekommen. Liebe Sabine, herzlich willkommen. Danke, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir für die Einladung und dass wir uns jetzt endlich einmal auf diese Art und Weise begegnen.
Ja, sehr, sehr gerne. Sabine, möchtest du dich mal kurz vorstellen, bitte?
Also mein Name ist Sabine Osterauer und ich wohne in Salzburg. Das heißt, ich bin von der Claudia ein bisschen entfernt. Aber Internet macht es ja möglich. Ich bin psychosoziale Beraterin aus Leidenschaft und habe mich spezialisiert auf Narzissmus und toxische Beziehungen und habe aber eine zweite große Leidenschaft und das ist die Trauerrede. Also ich bin freie Rednerin und habe mich hier spezialisiert auf Trauerreden schreiben. Genau.
Ja, und genau. Zu dem Thema werden wir uns dann noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Vielen Dank mal für die erste Vorstellung. Und wir starten wie immer mit der ersten Frage. Sabine, kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Was ich als Kind werden wollte? Ich glaube, ich wollte erwachsen werden. Das war, glaube ich, so das Erste. Was wollte ich als Kind werden? Ich glaube, ich habe auch diesen klassischen Berufswunsch gehabt, als Tierärztin, glaube ich. Das war so irgendwas mit Tieren. Also ich habe Tiere wahnsinnig gern gehabt. Wir haben immer Hunde und Katzen auch zu Hause gehabt. Aber in Wahrheit, nein, ich kann gar nicht sagen, was ich wirklich als Kind werden wollte. Kann ich gar nicht sagen.
Und wie hast du dann für irgendeinen Beruf entschieden? Also wie ist das gelaufen?
Ja, es war dann eigentlich so, also ich habe dann die Pflichtschule, also Hauptschule, habe ich dann abgeschlossen und dann war halt die große Frage, ja, was machst du denn jetzt? Und ich habe das große Privileg gehabt in der Familie, dass ich eine weiterführende Schule besuchen durfte. Damals war es...
Also, du hast die Pflichtschule fertig gemacht und dann warst du
genau,
in der weiterführenden Schule, was damals nicht so selbstverständlich war, ne?
Was damals gar nicht so selbstverständlich war und ich bin halt dann in die HBLA weitergegangen, also heute HLW und 5 Jahre halt mit Maturaabschluss und angeblich 7 ausgelernten Berufen, das habe ich sehr witzig gefunden und ich glaube, ich wollte die Schule sicher 3 Mal abbrechen, aber ich bin ja ein gutes Kind und habe die Schule fertig gemacht. Ja, und dann bin ich da gestanden mit einem Abschluss, mit einer Matura und wusste nicht, wie es weitergeht. Ich habe mich für alles Mögliche interessiert, aber es war einfach, ich bin in einer kleinen Ortschaft aufgewachsen. Meine Geschwister waren alle irgendwie in einfachen Berufen, sage ich jetzt einmal, untergebracht, vom Konditor über Verkäuferin, Friseurin, wie auch immer. Aber das handwerklich war ich jetzt nicht so die Begabte. Es hat nicht wirklich so die Perspektive für mich damals gegeben. Und so habe ich begonnen, als Zahnarztassistentin eine Ausbildung anzufangen.
Ja.
Und da bin ich aber dann schon mit meinem ersten narzisstischen Chef in Berührung gekommen und habe das dann abgebrochen. Dann bin ich dem Rat meiner Mutter gefolgt. Die meinte, setz dich doch in ein Büro, mach Büroarbeit, da tust du nicht weh. Dann heiratest du eh, kriegst ein Kind und bleibst zu Hause. Und dann habe ich gedacht, habe ich mich halt beworben, habe mich für Buchhaltung beworben. Also total schräg, eigentlich überhaupt nicht meins. Und habe das aber dann trotzdem, ich glaube, 2 oder 3 Jahre durchgezogen. Bis ich wieder einen neuen Chef bekommen habe, der war dann wieder ein Narzisst. Also ich habe sie einfach eingezogen. Also es hat mir damals schon irgendwo auch meinen Weg geweist. Ich habe dann zwar geheiratet. Das war, glaube ich, eins der wenigen Dinge, die gestimmt haben, was meine Mutter so gemeint hat oder für meine Zukunft gesehen hat. Aber ich habe sehr lange gebraucht. Ich habe sehr viele Dinge ausprobiert. Ich habe mit Müttern gearbeitet. Ich war in verschiedenen Instituten. Ich habe als Ordinationshilfe gearbeitet. Es hat sich einfach herauskristallisiert, ich brauche etwas, wo ich mit Menschen arbeiten kann. Und erst viele Jahre später, glaube ich, war dann so 36, habe ich dann das Studium der Lebens- und Sozialberatung begonnen, weil ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt in die Beratung, weil ich das Gefühl gehabt habe, Menschen vertrauen mir immer irgendetwas an. Ich kann wahnsinnig gut zuhören und ich bin sehr neugierig, höre mir gern Geschichten an oder auch Probleme, wie auch immer. Und da bin ich eigentlich dann so in mein jetziges Berufsfeld hineingeschlittert.
Darf ich kurz mal unterbrechen? Das war natürlich auch unser erster Kreuzungspunkt, gell?
Richtig, genau. Ja. Da haben wir uns das erste Mal mehr oder weniger gesehen. Also wir haben ja spekuliert, dass ich sogar möglicherweise dich in einer Ausbildung auch sogar unterrichtet habe, weil ich ja auch mit Trainerausbildung mich dann auseinandergesetzt habe. Und habe dann in der Beratung begonnen. Habe das dann auch einige Jahre gemacht, zusätzlich noch zu vielen anderen Dingen, weil ich bin so ein klassisches Kennerpersönlichkeit, die einfach ganz viele unterschiedliche Dinge anpackt, im Sternzeichen Wassermann, im Aszendent Zwilling, also überhaupt nicht bodenständig, viel Luftikus, muss viel ausprobieren, viel mit Menschen, viel Neues, Herausforderungen annehmen und so weiter. Und so hat sich eigentlich mein beruflicher Lebensweg gezogen. Ich bin dann sehr stark im Training auch gewesen. Ich habe dann sehr viel in der Lehrlingsausbildung gemacht. Auch da wurden mir immer wieder auch Themen anvertraut. Ich war auch im Lehrlingscoaching unterwegs. Also da hat das alles angefangen, dass mein beruflicher Weg absolut in die Beratung gehen wird. Ja, diesen Weg bin ich auch gefolgt. Es kam dann die Zeit vor und nach Corona oder während Corona, da hat sich dann einiges verändert. Ich glaube, da ist auch für viele einfach auch die berufliche Karriere also weggebrochen. Bei mir war es zumindest so. Also es war eine Zeit lang war wirklich nichts. Ja. Und dann musste sich halt auch die Sabine Ostauer wieder umorientieren. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt starte ich alles komplett neu. Ich habe wirklich meinen beruflichen Lebensweg, wie auch meinen privaten und auch meinen Wohnort, ich habe wirklich alles verändert. Ich habe dann wieder zeitlich mal geheiratet und bin nach Salzburg ausgewandert sozusagen und habe hier meine neue Selbstständigkeit von der Basis auf erneut aufgebaut. Im 21er Jahr ist mein Vater gestorben, nicht an Corona, sondern an etwas anderem. Und da bin ich das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen mit Verabschiedungen, mit einem Begräbnis. Also klar, ich war früher natürlich auch bei den Großeltern einmal auf einem Begräbnis. Aber ich habe eigentlich Verabschiedungen nur über die Kirche gekannt, mit Sargbestattungen, mit einem Pfarrer, der immer das Gleiche sagt, wo man sich eigentlich wünscht, dass das bald vorbei ist, weil in der Kirche ist es meistens kalt. Es ist ganz viel gebetet worden. Also so habe ich Begräbnisse eigentlich immer empfunden und mitbekommen. Und wie mein Vater gestorben ist, bin ich das erste Mal mit ganz etwas anderem konfrontiert worden, nämlich mit der ganzen Organisation. Es war, wie gesagt, da immer noch Corona, 21er Jahr, da war es ja gerade sehr akut. Und ich weiß noch, ich habe damals ein Telefonat geführt mit einem Bestatter in Niederösterreich damals noch. Und die waren so herzlich und so liebevoll. Du durftest ja nicht hinfahren, es musste alles telefonisch organisiert werden. Und die hat mir so viele Fragen gestellt, was wir jetzt machen möchten. Und ich habe mir gedacht, puh, also das ist jetzt gar nicht so einfach. Du bist eigentlich in einem Trauerprozess und dann musst du 1000 Entscheidungen treffen. Und im Endeffekt war es dann wirklich so, dass wir uns für eine Urnenbestattung entschieden haben. Wobei, Bestattung würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich habe meinen Papa wieder nach Hause geholt. Nachdem meine Eltern zur Kirche überhaupt keinen Bezug haben, es auch kein Familiengrab gibt, meine Eltern sehr zurückgezogen gelebt haben, also auch keine Freundschaften da sind, Familie eigentlich so gut wie keine mehr von der Seite meines Vaters übrig geblieben ist, jetzt außer natürlich wir Kinder und Enkelkinder, habe ich eine Verabschiedung zu Hause geplant. Habe auf Corona gepfiffen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das darf ich mittlerweile, ohne dass ich gleich verhaftet werde. Und ich habe meinen Papa in der Urne wirklich nach Hause geholt. Und ich kann mich an diese Situation so wahnsinnig gut erinnern. Ich bin dorthin gefahren und ich war total verunsichert. Ich habe nicht gewusst, was kommt jetzt auf mich zu. Mit einer Urne habe ich noch nie einen Kontakt gehabt. Und ich weiß noch, die Bestatterin, die war total nett. Und sie hat zu mir einen Satz gesagt und der hat mich wahnsinnig geprägt. Sie hat gesagt, nehmen Sie die Urne, halten Sie die Urne und Sie werden sehen, es wird etwas mit Ihnen passieren. Und ich habe mir gedacht, was möchte mir diese Frau jetzt damit sagen? Ich bin sehr spirituell und das passt da grundsätzlich alles. Ich kann damit schon umgehen, aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt nehme ich diese Urne, was soll jetzt großartig passieren? Und ich muss sagen, es war erleuchtend. Es war so viel Liebe in diesem ganzen Tun mit dabei. Ich habe diese Urne geschnappt, habe sie ganz fest an mein Herz gedrückt und habe das Gefühl gehabt, ich nehme meinen Papa wieder mit zu Hause. Das hat mich so geprägt. Ich habe dann auf den Beifahrersitz gestellt, ich habe ihn angegurtet und ich habe dann mit ihm die 5 Kilometer, wo ich zu Hause gefahren bin, habe ich mit ihm geredet und gesagt, so Papa, jetzt bringe ich dich wieder heim, wo du hinkehrst, nämlich zur Mama ins Haus und habe dort mehr oder weniger seinen kleinen Altar errichtet mit Kerzen und Blumen, also Primeln hat es zu dem Zeitpunkt, das war im Februar, schon gegeben. Und habe dort eine Verabschiedung gemacht mit meinen Geschwistern gemeinsam. Also wir waren, glaube ich, 25 Leute oder so. Wir haben gekocht und jeder durfte sich in diesem Raum, wo mein Papa sich ganz oft aufgehalten hat, verabschieden. Miteinander, alleine. Manche haben geweint, manche haben gelacht. Die Enkelkinder haben sie Fotos angeschaut, haben sie Geschichten erzählt. Ich weiß noch, mein Kind war, ich glaube, den hat es am schwersten getroffen, der hat den engsten Bezug zu meinem Papa gehabt. Der war tief traurig, der hat wahnsinnig geweint, also der war wirklich in einem Ausnahmezustand und ich mir dachte, okay, wie kann ich ihm da jetzt helfen? Also mir hat diese Verabschiedung meines Vaters extrem geprägt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, Verabschiedungen dürfen auch ganz anders. Und habe das aber dann wieder mehr oder weniger auf die Seite gestellt, weil es kam ja dann der Umzug, Jobwechsel, neue Beziehung, neue Ehe und so weiter. Das war alles so in diesen 2 Jahren. Also ich habe da recht Gas gegeben und bin dann nach Salzburg eben gezogen. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß es nicht, so mit den Seminaren, das haut nicht mehr so ganz hin für mich jetzt persönlich. Also Aufträge wären genug wieder da gewesen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich brauche eine Veränderung. Und ich weiß es ja nicht, wie sie das machen, aber ich glaube, Facebook und Co., die hören einfach zu beim Denken. Plötzlich poppte mir ich schaue mal auf Facebook, was es Neues gibt, poppte mir eine Anzeige auf, freie Rednerinnenausbildung. Und ich habe mir gedacht, cool. Eine Sprecherausbildung hatte ich schon gemacht im Jahr 2019, 2020. Also Studiosprecher, Sprecher und Synchronsprecher und so. Und ich dachte, ja, also reden, sprechen, das funktioniert gut. Und habe mir diese Ausbildung angeschaut. Und war Feuer und Flamme dafür, dass ich in Zukunft Reden schreibe für Hochzeiten. An Beerdigungen habe ich zu dem Zeitpunkt komischerweise überhaupt nicht gedacht. Und habe dann diese Ausbildung gestartet, habe das dann gemacht und gedacht, ja, das ist genau meins, mit Brautpaaren, ich liebe Hochzeiten über alles, bin auch einmal verheiratet, ich mag das total gern und habe mir gedacht, ja, genau das mache ich. Und durch einen Zufall, wenn man daran glaubt, habe bei einem Netzwerktreffen eine Dame kennengelernt, die Trauerreden geschrieben hat. Und mit der habe ich mich dann zusammengeschlossen, der mich dann unterhalten. Sind heute sehr gut befreundet und wirklich Kollegen geworden und immer gedacht, das probiere ich jetzt aus. Und habe wieder an diesen Punkt angeknüpft von damals, vom Jahr 21, wie ich meinen Papa verabschiedet habe. Und habe mir gedacht, eigentlich, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt einfach aus. Und wie es der Zufall oder das Schicksal so möchte, ist von einem Freund von mir die Mama verstorben. Und der hat gewusst, dass ich das mache oder machen möchte und hat gesagt, du Sabine, könntest du für meine Mama eine Rede schreiben? Und ich habe gesagt, ja. Und 5 Minuten später habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Und genau, und das habe ich dann gemacht. Und ja, da habe ich gewusst, das ist meins. Genau das ist es. Ich sage, ich mache immer noch Hochzeiten und ich mache Hochzeiten wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich habe mich wirklich spezialisiert auf Verabschiedungen und eben Trauerreden zu schreiben. Und viele Menschen wissen gar nicht, was das für eine Arbeit ist, als Trauerrednerin zu arbeiten. Viele kennen diese klassischen Grabredner, wo halt irgendein schwarz angezogener Mann meistens ja am Grab steht und ein paar Worte spricht über den Verstorbenen. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe mal so jemanden gehabt vor über 20 Jahren bei meinen Großeltern. Und da habe ich mir gedacht, von wem redet der eigentlich? Weil von meinen Großeltern hat er nicht gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, es geht anders und auf die spezialisiere ich mich jetzt. Und so ist es dann eigentlich gewesen. Und somit
darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Also du hast uns jetzt im Schnelldurchgang durch dein Leben mitgenommen. Aber für mich stellen sich jetzt noch ein paar Fragen, die ich gern noch mit dir besprechen würde. Generell so diese beruflichen Veränderungen, so einmal da was probieren, dann dort was probieren und so weiter. Wie ist es dir da prinzipiell gegangen? Waren das schwere Entscheidungen oder war das aus dem Bauch heraus? Oder wie hast du dich da für solche Umbrüche entschieden?
Nein, es waren wirklich nie schwere Entscheidungen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist mir wirklich reingehüpft. Ich habe nie viel drüber nachgedacht. Also ich habe schon sehr viel Lehrgeld auch bezahlt für gewisse Dinge. Ich habe mir sehr viele Sachen angeschaut, die dann im Endeffekt nicht das Gelbe vom Ei waren oder überhaupt nicht meins waren. Mhm. Nein, ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, mich für irgendetwas zu entscheiden. Ganz im Gegenteil, ich bin immer direkt ins Feuer gelaufen. Ich habe auch keine Berührungsängste gehabt, etwas Neues auszuprobieren. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt einfach. Funktioniert es gut und wenn nicht, dann nicht. Und vieles hat funktioniert, einiges nicht. Das hat man halt dann wieder ab Tag gelegt. Aber grundsätzlich, nein. Und mir ist es wirklich, ich habe es nicht gesucht. Ich habe es nie gesucht. Nie.
Es ist immer so über den Weg gelaufen, oder?
Ja. Ich habe dann wieder irgendwie kennengelernt oder habe dann wieder irgendwas gelesen. Dann hat mir da wieder jemand etwas erzählt. Oder. Also ich bin wirklich von einem ins andere reingerutscht, kann man so sagen.
Und hast du aus diesen vielen verschiedenen Stationen auch immer irgendwas mitnehmen können?
Auf jeden Fall. Also was mich immer begleitet hat, das waren die Menschen. Wurscht jetzt in welchem Bereich ich gearbeitet habe. Also ich war ja im sportlichen Bereich auch tätig, ich war im medizinischen Bereich tätig, ich war in der Gastro tätig, auch von meiner Schulausbildung natürlich her und dann nebenbei immer wieder gejobbt auch beim Heurigen und so. Ich habe immer mit Menschen gearbeitet. Also das ist das, was ich mir mitgenommen habe. Ich habe immer mit Menschen gearbeitet und ich war immer konfliktstark. Also ich hab immer Konflikte gut nehmen können, ich habe Konflikte immer gut lösen können, ich habe Menschen immer gut miteinander vernetzen, verbinden können und ich habe an jedem zuhören können und alle Menschen haben mir ständig immer irgendetwas anvertraut.
Ja, das ist schon, also sie merken auch, wer gute Zuhörer sind, ja. Geht mir ganz ähnlich. Schon als Schülerin ist das so gewesen, dass mir alle möglichen Leute irgendwas anvertraut haben. Ja. Ja.
Genau. Ja, das kenne ich genau so. Ja. Du überlegst halt dann, was mache ich jetzt damit? Und ich bin halt ein sehr, sehr verbindlicher Mensch und auch sehr verlässlich und ich mache mir halt dann auch Gedanken drüber, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich helfen? Ja, also dieses, wie kann ich helfen? Diese ganz soziale Ader, Die ist natürlich extrem stark ausgeprägt. Da ist, das muss ich sagen, speziell die soziale Ader, da ist, an der habe ich stark gearbeitet in den letzten Jahren. Nämlich, ich glaube, wenn man sehr, sehr gebend ist, muss man oft aufpassen. Also mir ist es zumindest so gegangen, dass man nicht ausgenutzt wird. Also diese Erfahrungen, die musste ich schon machen, immer wieder auch in vor allem ja beruflich wie privat. Und da habe ich wirklich gelernt, auch einmal Nein zu sagen, auch einmal zurückzusteigen und auch einmal wirklich für mich zu sagen, Sabine, das ist nicht dein Thema, das ist nicht dein Problem, du hast zugehört, du kannst Hilfe anbieten, wenn du möchtest, du musst aber nicht. Also das habe ich schon gelernt.
Mhm. Und jetzt die Situation, wenn man, also wenn man es mit Angehörigen zu tun hat, die gerade jemanden verloren haben oder Freunde, nahe Bekannte und so weiter, die sind ja auch in einer speziellen Situation. Die sind vielleicht nicht ganz so offen, wie sie normalerweise wären. Die sind verwirrt, die sind emotional in einem Ausnahmezustand. Wie ist die Arbeit sozusagen mit diesen Menschen? Weil das brauchst du ja. Du brauchst ja die Arbeit mit ihnen, damit du etwas über die Person erfährst und Rede über die Person schreiben kannst, ne?
Genau. Ja, es ist wirklich, wie du sagst, es ist sehr vielfältig, wie mir die Menschen dann begegnen. Angefangen von Reden ununterbrochen, stundenlang. Also ich sitze bei einer Familie zwischen 2 und 4 Stunden. Manches Mal habe ich so viel Material, dass ich das gar nicht unterbringe in der Rede. Dann würde ich wahrscheinlich über eine Stunde reden, wenn ich das alles aufschreiben würde, dann im Endeffekt. Manche erleichtern sich auch und erzählen mir auch Dinge mit dem Beisatz, das kommt aber eh nicht in die Rede, das brauchen sie nicht schreiben, wir erzählen es ihnen nur. Ich denke mir dann oft, warum wird es mir jetzt erzählt? Ja. Aber sie haben das Bedürfnis, mir einfach Dinge zu erzählen, die sie halt dann in der Rede zwar nicht haben wollen, aber sie wollen trotzdem es loswerden. Dann habe ich natürlich auch die Familien, die sehr wenig über den Verstorbenen oder die Verstorbenen wissen, weil der Kontakt sehr spärlich gewesen ist. Wo es dann oft schwierig ist, ja, etwas über einen Menschen zu schreiben, wo man kein Material hat. Mhm. Aber das ist halt auch eine Fähigkeit, die ich mir angeeignet habe oder die mir in die Wiege gelegt worden ist. Ich versuche sehr viel nachzufragen und kriege dann doch immer genug Material, dass wir wirklich eine schöne Rede auch dennoch zusammenbringen. Es gibt aber auch Familien, wo das so zerstritten ist, wo auch zu den Verstorbenen oder den Verstorbenen wirklich ein Krater existiert. Nicht jeder, der stirbt, war ein guter Mensch, das muss man sagen. Und oft sind es aber die Kinder dann, die sagen, es war zwar nie, der Papa war nie für uns da, aber wir wollen ihm trotzdem diese Verabschiedung machen als Wertschätzung, dass wir geboren worden sind. Mhm. Das ist oft ein bisschen schwierig. Da schreibt man halt dann, also ich erzähle halt dann eine Geschichte oder erfinde viele Metaphern, baust so eine Geschichte zusammen, dass es so ein bisschen das Leben widerspiegelt, aber halt über eine Geschichte erzählt wird. Bei diesen Familien sitze ich am längsten, weil die einfach ganz viel zu erzählen haben. Durch meine psychologische Ausbildung mache ich irgendwie gleich, glaube ich, so ein bisschen eine Beratungseinheit dazu. Das passt für mich aber auch total gut. Mhm. Und genau, und so funktioniert das. Ich habe natürlich auch wieder Familien, es kommt immer darauf an, wer verstorben ist. Ja, wenn das jetzt ein sehr junger Mensch war, dann ist das natürlich, ist es noch mehr eine Ausnahmesituation. Ja, also wenn jetzt einmal, weiß ich nicht, 35-Jährige verstirbt und da sitzen die Eltern am Tisch und müssen ihr Kind beerdigen, da brauchst du dann schon sehr viel Empathie und Zeit. Du brauchst einfach ganz viel Zeit oder du brauchst viele Pausen. Mhm. Und du versuchst halt dann trotzdem viele Erlebnisse und ja, was halt im Leben alles so war, trotzdem zu hinterfragen. Also ich habe da keine Berührungsängste. Ich glaube, in diesem Beruf darfst du keine Berührungsängste haben, zu fragen und auch keine Ängste zu haben, darf ich das jetzt fragen, soll ich das jetzt sagen, wie gehe ich jetzt damit um, am liebsten würde ich jetzt davonlaufen. Also das gibt's halt nicht. Mhm. Es gibt da Situationen, wo ich mitfahre, das ist so, also da brauche ich halt dann auch das Taschentuch. Es gibt auch Situationen, wo ich dann, wenn ich zu Hause fahre im Auto, und meistens bin ich dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde unterwegs, da fließen mir dann auch die Tränen.
Mhm. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil was machst du dann sozusagen als Psychohygiene, damit du nicht sozusagen auch in die Situation zu tief reingehst? Also es ist einfach belastend, wenn man solche Situationen miterleben muss, ne?
Also, wie gesagt, da kommt es wieder darauf an, wer ist jetzt der Verstorbene, wenn jetzt jemand von seinen Schmerzen erlöst wird, dann ja. Ich habe einen Satz für mich, und der heißt, es ist nicht mein Verlust. Mhm. Den sage ich mir immer vor. Also es ist ganz egal, in welche Familie ich gehe, es ist nicht mein, nämlich nicht mein persönlicher Verlust. Das heißt, ich kann immer ein bisschen außen stehen und bin trotzdem mittendrin. Mhm. Wenn es mich belastet, ich würde sagen, das kommt im Jahr so vielleicht 3-4 Mal vor, wo es dann schon, ja, drüber nachdenkst, vor allem, wann das dann jemand ist, der vielleicht jünger ist als einer selber, oder wirklich ein schwieriges, schweres Schicksal hinter sich gebracht hat, wo kleine Kinder da sind. Das ist schon was, ja, was natürlich auch dann für mich sehr, sehr schwierig ist. Dennoch, für die Familie bin ich der Fels in der Brandung, also da funktioniere ich dann auch. Ja. Ich komme aber dann nach Hause und dann weine ich. Und ich habe Gott sei Dank einen wahnsinnig liebevollen Ehemann, der sich einfach mit meiner Arbeit auseinandersetzt. Und der weiß schon, wenn ich bei der Tür reinkomme oder manches Mal rufe ihn auch vom Auto aus an, da hurcht er einfach zu. Mhm. Also da sagt er dann, Schatz, jetzt höh. Und dann erzähle ich ihm das alles und dann rehre und dann lache ich und dann rehre und dann lache ich wieder. Und dann sagt er, es ist gut. Und dann nimmt er mich zu und dann, ja, dann weine ich mich einfach aus.
Mhm. Mhm. Ist schon wichtig, dass man da dann auch die Möglichkeit hat, ne? Mhm.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Genau.
Wie ist das mit dem Schreiben? Hast du immer schon gerne geschrieben?
Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ja. Also ich sage es halt jetzt, ja, ich hoffe, das hört jetzt niemand, der dann bei mir mal eine Rede bucht oder so. Aber ich bin bei meiner Deutschmatura durchgeflogen mit einer Themaverfehlung. Also so richtig, ja, mit Bomben und Granaten durchgesaust und durfte sie mündlich dann nachholen. Da habe ich dann natürlich sehr gut abgeschlossen. Meine Reden habe ich ja immer schon können. Nein, also ich habe nie gern geschrieben und ich habe nie gern gelesen. Überhaupt nicht. Aber oder und, ich bin wirklich draufgekommen, dass mir das Schreiben extrem entspannt, dass es für mich wie eine Art Meditation ist. Und du kannst neben mir, glaube ich, eine Bombe platzen lassen. Ich krieg das nicht mit. Also ich erschrecke dann jedes Mal, wenn das Telefon läutet, obwohl das auf die leiseste Stufe gestellt ist. Aber wenn ich im Schreiben drinnen bin, dann tauche ich so extrem ein, weil ich schreibe nach Film. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber ich stelle mir das Leben des Verstorbenen vor. Und da habe ich einen fixfertigen Film in meinem Kopf. Und den versuche ich dann niederzuschreiben. Also so schreibe ich meine Reden.
Okay. Und wie lange brauchst du da ungefähr so für eine Rede zu schreiben?
Das kommt jetzt ganz drauf an, wie viel Material ich habe. Und es kommt ganz drauf an, wie die Rede sein soll. Also es macht dann, für mich persönlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt eine ganz persönliche Rede schreibe für nur die Familie. Also die kleinste Verabschiedung, die ich hatte, waren 2 Personen. Mhm. Oder ob das ein riesen Damm ist, wo wirklich 300, 400 Menschen am Friedhof sind oder in der Trauerhalle sind oder in der Kirche, je nachdem, wo die Verabschiedung stattfindet. Je nachdem schreibt man natürlich anders. Wenn das jetzt jemand war, der zum Beispiel sehr stark in der Öffentlichkeit gestanden ist und die Hinterbliebenen möchten da auch verschiedene Zeitungsartikel mit einbauen, auch von anderen noch zusätzliche Informationen einbauen, dann kann das natürlich schon länger dauern. Also ich würde sagen, ich schreibe zwischen, wenn ich einen guten Tag habe, schreibe ich so zwischen 5 und 7 Stunden an einer Rede. Wenn die Rede sehr aufwendig ist und sehr lange wird auch, weil einfach sehr viel Material da ist, dann kann es schon mal sein, dass ich auch 20 Stunden schreiben muss, weil ich ja sehr viel recherchieren muss.
Ja, Wahnsinn. Und wie lange wird dann so eine Rede, also ungefähr zwischen, wenn
Es ist so, das hängt gar nicht so stark von mir ab, sondern meistens von den Bestattern selber, weil es ist wünschenswert, dass die Verabschiedung nicht länger als eine Stunde dauert. Mit Musik, auch wenn noch jemand anderes sprechen möchte, weil das eben auch
ein bisschen gedacht ist.
Ja, es ist so, ja, muss man wirklich so sagen. Und damit also ist
sogar,
alles.
Sogar am Land ist das getaktet. Also in Wien, ja.
Okay. In Wien ist es ganz schlimm. Ja. Und in Salzburg ist es ist okay. Ja, also das geht sich schon aus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so, wenn ich ungefähr so zwischen 25 und 35 Minuten reine Redezeit habe, das mehr als ausreichend ist. Es sind dann meist zwei oder drei Musikstücke noch dabei, die man auch noch gut einbinden kann, dass das einen schönen roten Faden hat und einen guten Rahmen hat. Und diese 30, 35 Minuten sind für alle Anwesenden ausreichend. Mhm. Weil man möchte ja auch wieder aus der Kirche, aus der Trauerhalle und vom Friedhof auch wieder weg. Es ist ja doch eine herausfordernde Energie, sagen wir es einmal so.
Mhm. Ja, natürlich. Ja. Jetzt nochmal kurz auf die Situation. Du hast dich ja da eben selbstständig gemacht mit dieser Sache und auch mit deiner Praxis und so weiter. Und du warst vorher in angestellten Verhältnissen.
Auch.
Mhm. Auch. Was war da für dich sozusagen der Anstoß, zu sagen, okay, jetzt probiere ich sozusagen mein eigener Chef zu sein, ja, meine eigene Firma zu führen, mein eigenes Business zu machen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, weil es die Jobs oder die Berufe, ja, die Leidenschaften, Begeisterung, wie auch immer man das nennen mag, die ich mache, gibt es im Angestelltenverhältnis nicht. Mhm. Also ja, es blieb nichts anderes übrig, ja. Also ja, ich kenne kein Unternehmen, das mir jetzt als Trauerrednerin anstellt, also kein Bestatter stellt dich an. Also ich kenne so erst niemanden. Und als psychosoziale Beraterin mit meinem Schwerpunkt Narzissmus und toxische Beziehungen, wer sollte dich anstellen? Also
ja.
Chance. Und damit musste ich mehr oder weniger in die Selbstständigkeit gehen. Ist so geworden.
Okay. Und für dich auch ganz in Ordnung, ne?
Es würde mich schon auch reizen. Ja, so, also das Angestelltenverhältnis per se ist jetzt nicht schlecht. Also so 13. bis 14. Monatsgehalt, du hast Krankenstände, du drehst um 17, 18 Uhr je nachdem deinen Bildschirm ab oder kommst von der Arbeit nach Hause und es ist aus. Das ist fertig. Das hast du als Selbstständige halt nicht, ja. Also du bist halt selbst und ständig.
Ja.
Du versuchst dir natürlich, deine Freizeiten oder Freiheiten rauszunehmen. Aber so wie es in meinem Fall ist, ich kann das oft nicht planen. Ja, also es sind dann halt auch manches Mal Wochenenden, die ich opfern muss. Bei den Hochzeitsreden sowieso, weil die finden meistens an Samstagen statt. Das heißt, der Samstag ist weg. Mhm. Und bei den Verabschiedungen ist es auch manchmal so, dass es am Samstagvormittag ist. Manches Mal kriege ich auch Aufträge an einem Freitag, wo am Montag die Verabschiedung ist.
Okay.
Ja, auch das gibt es. Es ist jetzt nicht so häufig, aber es ist schon, habe ich schon ein paar Mal auch erlebt, ja. Oder du einfach auch keine Kapazität mehr hast, keine zeitlichen und du einfach sagst, ich muss am Wochenende mich jetzt hinsetzen und die Rede schreiben. Sonst geht es sich einfach nicht aus, ja. Mhm. Und, Das Thema ist halt, gerade beim Schreiben, es ist nicht so, dass ich sage, so und also ich nehme es mir vor, zu sagen, heute habe ich einen Schreibtag. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann auch so ist. Weil es gibt Tage, da kannst du nicht schreiben. Es ist so. Und dann ist es besser, du magst alles andere und vertagst das, wenn es möglich ist.
Mhm. Mhm. Ja, das kenne ich ja. Also gewisse Arbeiten, ja. Da braucht man irgendwie eine gute Energie dafür, ne?
Das, genau.
Ja. Dass das auch gut wird.
Genau.
Das ist ja wirklich eine sehr spannende Berufswahl. Und ich danke dir, dass du uns da ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten verlinken in den Shownotes, falls jemand Interesse hat, dass er auch eine Rede für Hochzeit oder Trauerfall braucht. Welchen Tipp würdest du jetzt sozusagen rückblickend aus deiner ganzen beruflichen Karriere Menschen geben, die so ein bisschen den Sinn verloren haben in ihrer Tätigkeit?
Die den Sinn verloren haben, einfach weitermachen. Ja, weitermachen und ganz stark im Urvertrauen bleiben. Denn wenn man vertraut ans Universum, an den Glauben, was auch immer, ja, es ist immer dieses Urvertrauen, das Richtige kommt zum richtigen Zeitpunkt und das Leben hat einen eigenen Plan, nicht den, den wir uns oftmals vorstellen. Immer dranbleiben und immer im Urvertrauen bleiben. Es kommt, wie es kommen darf und wie es wichtig ist fürs weitere Leben.
Okay, und dranbleiben meinst du jetzt im Sinne von Neues ausprobieren oder in der Situation drinbleiben? Nein, Neues ausprobieren.
Neues ausprobieren oder auch einmal, es kann schon einmal, also auch einmal in der Situation einfach auch einmal drinnen bleiben und einfach einmal loslassen. Ja, also Verbissenheit bringt gar nichts. Mhm. Ich glaube, das Zauberwort ist immer Geduld.
Ja.
Lernen dürfen, ja. Geduld haben, denn das Richtige wird kommen. Mhm. Nicht immer gleich, ja, aber oder und, es wird definitiv kommen, wenn ich im Urvertrauen bleibe. Und wenn ich Geduld habe, dann wird das Richtige auch kommen.
Ah, das ist ein schöner Abschlusssatz, den nehmen wir gleich. Liebe Sabine, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Geschichte auch und auch, dass du uns diesen interessanten Beruf vorgestellt hast. Und danke meinen lieben ZuhörerInnen fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und für hoffentlich in 2 Wochen wieder dabei sein. Baba!